Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Russlands Staatschef Putin und US-Präsident Obama haben am Rande der UN-Generaldebatte in New York über das Vorgehen im Syrien-Konflikt beraten. Beide waren sich einig, dass die IS-Terrormiliz bekämpft werden müsse. Keine Annäherung gab es in der Frage, welche Rolle dabei der umstrittene syrische Machthaber Assad spielen soll. Im Gegensatz zu den USA beharrt Putin darauf, ihn beim Kampf gegen die Islamisten einzubinden.
Was ist der Wert? Der erste Händedruck zwischen den Präsidenten der USA und Russlands seit langer Zeit. Einen Durchbruch zur Lösung des Syrien-Konfliktes gibt es nicht, wohl aber eine Annäherung. Das Gespräch, ob, wann und unter welchen Voraussetzungen Syriens Machthaber Assad abtreten muss, soll fortgesetzt werden. Wir sind bereit, mit allen Ländern zusammenzuarbeiten, Russland und Iran eingeschlossen, um für Syrien einen Übergangsmechanismus zu finden. Dazu Russlands Präsident Putin. Das ist die Angelegenheit der Syrer. Das können nur Sie entscheiden. Wir unterstützen den Kampf gegen den Terrorismus, aber parallel muss es einen politischen Prozess geben. Assad hat gesagt, er sei damit einverstanden. Auch bei den militärischen Absprachen im Kampf gegen die Terrorgruppe IS ist man sich in New York näher gekommen. Erste Filmaufnahmen der Kampfflugzeuge, die Russland nach Syrien verlegt hat. Sie seien einsatzbereit, aber Wladimir Putin will sie gegen den IS nur einsetzen, wenn er dafür ein UN-Mandat bekommt. Positive Bewertungen auch vom Bundesaußenminister, nachdem er mit seinem russischen Amtskollegen Lavrov gesprochen hatte.
Es wird der ernste Wille unterstrichen, ernsthaft zusammenzuarbeiten, um die Gefahren, die von Syrien aus für die Nachbarschaft und die Weltgemeinschaft ausgehen, wenigstens einzudämmen. Das ist ganz ermutigend.
Es ist ein Einstieg, nicht mehr und nicht weniger. Nach 4,5 Jahren Bürgerkrieg in Syrien gibt es nun ein wenig Hoffnung, dass man die Blockade im UN-Sicherheitsrat überwinden kann. Viel wäre schon gewonnen, wenn die humanitäre Hilfe der Vereinten Nationen nun auch endlich bei den Menschen in Syrien ankäme.
Auch der Konflikt in Afghanistan sorgt international für neue Diskussionen. Grund sind die Kämpfe zwischen den radikal-islamischen Taliban und den Regierungstruppen um die Provinzhauptstadt Kunduz. In der Berliner Koalition wurden Stimmen laut, den Einsatz der Bundeswehr in Nordafghanistan zu verlängern. Die NATO hatte ihren Kampfeinsatz in Afghanistan 2014 beendet. Seitdem sind Soldaten der Allianz nur noch als Berater und Ausbilder am Hindukusch.
Bei der Rückeroberung von Kunduz meldet die afghanische Regierung heute erste Erfolge. Doch solche Meldungen mahnen zur Vorsicht. Allzu leicht konnten die Taliban gestern die Stadt überrennen, Gefangene befreien und Waffen der Armee erobern. Die Verteidigungsministerin zeigt sich schockiert und stellt den Zeitplan für den geplanten Abzug der westlichen Truppen in Frage.
Wichtig ist, dass wir die aktuelle Lage sorgfältig analysieren und aufgrund dieser Analyse unsere Entscheidungen fällen und das nicht nach starren Zeitlinien tun, sondern nach der aktuellen Situation.
Vor 2 Jahren hatte Deutschland sein Feldlager in Kunduz feierlich an die Afghanen übergeben. Auch die Ausbildung der afghanischen Armee im Norden soll Ende 2015 auslaufen. Ein Fehler, sagt der Bundeswehrverband, auch wegen der vielen gefallenen Soldaten.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mandatsobergrenze, die aktuell mit 850 schon zu knapp bemessen ist, weiter nach unten gefahren wird für die nächsten Jahre. Es sei denn, die internationale Gemeinschaft schreibt diesen Einsatz ab.
Die Linkspartei sieht im Vormarsch der Taliban dagegen ein Symbol für das Totalversagen der deutschen Afghanistan-Politik.
Das Ergebnis ist nur negativ. Nur negativ. Alles, was versprochen wurde, was mit dem Krieg angeblich erreicht werden soll, ist nicht geschehen.
Doch eine Mehrheit im Bundestag scheint bereit, zumindest die Ausbildungsmission in Afghanistan zu verlängern. Vorausgesetzt, auch die Verbündeten ziehen mit.
Denn vor allem mit den USA gilt der Grundsatz: gemeinsam rein, gemeinsam raus. Präsident Obama aber ist hin und her gerissen zwischen dem Versprechen, seine Truppen bis zum Ende seiner Amtszeit vollständig aus Afghanistan abzuziehen, und der wachsenden Sorge, das Land nach 15 Jahren Krieg den Taliban auszuliefern.
Mehr zu Afghanistan gibt es auf tagesschau.de. In einem Interview geht es unter anderem um die Situation in Kunduz nach dem Abzug der Bundeswehr. Täglich kommen derzeit bis zu 10.000 Flüchtlinge aus Krisenländern nach Deutschland. Für September wird insgesamt eine Rekordzahl erwartet. Die Bundesregierung reagiert auf den Andrang jetzt mit einem umfassenden Gesetzespaket. Vorgesehen ist, Asylverfahren zu beschleunigen und abgelehnte Bewerber schneller als bisher in ihre Heimat zurückzuschicken. Auch soll die Liste der sogenannten sicheren Herkunftsländer erweitert werden. Kritiker sprechen von einem enttäuschenden Schnellschuss.
Die Kanzlerin dankte heute Flüchtlingshelfern aus ganz Deutschland für ihr Engagement. Merkels Entscheidung, 10.000 in Ungarn festsitzende Flüchtlinge ins Land zu lassen, wird in den eigenen Reihen inzwischen aber offen kritisiert. Allein im September seien in Bayern 170.000 Flüchtlinge angekommen.
Ein klarer Beleg dafür, dass die Angelegenheit vollständig aus den Fugen geraten ist.
Der Bundesinnenminister rechnet künftig mit weniger Flüchtlingen. Schließlich habe das Kabinett heute erhebliche Verschärfungen in der Asylgesetzgebung auf den Weg gebracht. Flüchtlinge in Erstaufnahmeeinrichtungen sollen künftig so weit wie möglich Sach- statt Geldleistung erhalten. Albanien, Kosovo und Montenegro zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden, in die leichter abgeschoben werden kann. Dafür erhalten Asylbewerber, die wahrscheinlich bleiben dürfen, schnelleren Zugang zu Integrationskursen.
Diejenigen, die sich aufmachen und keine politische Verfolgung oder nicht aus einem Bürgerkriegsland kommen. Wir wollen Ihnen sagen, kommt gar nicht erst. Ihr habt keine Chance. Ihr werdet unser Land wieder verlassen müssen.
670 Euro Betreuungskosten pro Flüchtling zahlt der Bund den Ländern künftig monatlich. Die Grünen wollen im Bundesrat zustimmen, kritisieren aber, dass Asylbewerber künftig länger in den großen Erstaufnahmelagern bleiben sollen.
Wir sehen, wie problematisch diese großen Einrichtungen sind, gerade für die Flüchtlinge und für Konflikte, die dort entstehen. Auch das bleibt eine bittere Pille.
Noch im Oktober sollen Bundestag und Bundesrat den Gesetzesänderungen zustimmen.
Das Paket könnte am Ende weit teurer werden als bisher eingeplant. Scheitert die versprochene Beschleunigung der Asylverfahren, müsste der Bund länger zahlen. Die Folge: mehr Belastungen in Milliardenhöhe.
Mehr als eine halbe Million Menschen sind seit Jahresbeginn über das Mittelmeer nach Europa geflohen. Das geht aus neuen Zahlen des UN-Flüchtlingshilfswerks hervor. Fast 3.000 Menschen kamen bei der Reise in oft seeuntüchtigen Booten ums Leben. Mehr als die Hälfte der Schutzsuchenden kommt aus dem Bürgerkriegsland Syrien.
In Osteuropa ist die Lage der Flüchtlinge unverändert dramatisch. Von Kroatien aus kommen täglich tausende Menschen nach Ungarn. Die werden zur österreichischen Grenze transportiert, die sie zu Fuß passieren. Die Innenministerin von Österreich warnte heute, wenn die Zahl der Flüchtlinge nicht abnehme, könne das Land Grenzkontrollen einführen. Dann könne auch Gewaltanwendung notwendig werden. Im September sind nach Regierungsangaben 167.000 Flüchtlinge in Österreich angekommen.
Im Abgasskandal bei Volkswagen ist in internen Ermittlungen ein hochrangiger Manager des Konzerns offenbar schwer belastet worden. Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung soll ein Techniker bereits vor 4 Jahren den damaligen Chef der VW-Motorenentwicklung, Heinz-Jakob Neusser, vor möglichen Rechtsverstößen gewarnt haben. Der heutige Entwicklungsvorstand war zusammen mit anderen Top-Managern vor einigen Tagen beurlaubt worden. Der Konzern kündigte heute an, weltweit zunächst rund 5 Millionen Autos der Marke Volkswagen in die Werkstätten zurückzurufen. Insgesamt sollen bis zu 11 Millionen Fahrzeuge von Manipulationen betroffen sein. Zum 25. Jahrestag der Deutschen Einheit haben die statistischen Ämter von Bund und Ländern eine umfangreiche Bilanz vorgelegt. Danach haben sich die Verhältnisse in Ost und West deutlich angenähert, trotz aller noch bestehenden Unterschiede. Eine weitere Erkenntnis der Studien ist, dass die zunächst starke Abwanderung aus dem Osten in den Westen inzwischen nachgelassen hat.
Die Mauer fiel und es folgte die wirtschaftliche Krise in den neuen Bundesländern. Konsequenz der Menschen dort, sie zogen weg, viele von ihnen in die westlichen Bundesländer. Zwischen 1991 und 2013 zogen von Osten nach Westen 3,3 Millionen Menschen. Bezogen auf die Bevölkerungszahl gingen die meisten aus Thüringen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern in den Westen. Von West nach Ost zogen 2,1 Millionen Menschen. Unter dem Strich hat der Osten noch mehr Bevölkerung verloren wegen der niedrigen Geburtenrate.
Der Verlust von 2 Millionen Menschen lässt sich auf die hohe Abwanderung und das hohe Geburtendefizit in den neuen Ländern zurückführen.
Die wirtschaftliche Entwicklung ein wesentlicher Grund für den Wegzug. 2014 war die Arbeitslosigkeit im Osten mit 9,8% deutlich höher als im Westen. Aber 1997 waren noch 17,7% der Erwerbstätigen im Osten arbeitslos. Das Durchschnittseinkommen liegt im Osten 2015 bei 76% des Westniveaus. 1991 waren es noch 47%. Im Beispiel, ein vollbeschäftigter Hamburger verdient mit 3.500 Euro brutto am meisten. In Mecklenburg-Vorpommern hingegen würde er nur 2.700 Euro brutto verdienen und damit am wenigsten in Deutschland. Noch gibt es also gravierende Unterschiede zwischen Ost und West. Doch die Statistiker sehen eine deutliche Angleichung. Aber es könne noch 20 Jahre dauern, so schätzen sie, bis die Unterschiede ausgeglichen sind.
Knapp 60 Millionen Menschen befinden sich derzeit weltweit auf der Flucht, auf der Suche nach einer neuen Heimat. Doch was macht den Begriff Heimat aus? Mit Antworten darauf beschäftigt sich in diesem Jahr die ARD-Themenwoche. Vom kommenden Sonntag an geht es in Fernsehen, Radio und Netz um unterschiedliche Facetten von Heimat, unter anderem in Spielfilmen, Talkrunden und einer Dokumentation im Ersten.
Heimat aus einer anderen Perspektive betrachtet. Auch das bietet die ARD-Themenwoche auf ihrer Internetseite. Was macht Heimat aus? Wie klingt sie? Wie schmeckt sie? Dieser Frage geht zum Beispiel die Dokumentation Deutschland, dein Tag nach.
Heimat verbindet sich immer mit Emotionen auch.
Meine Heimat ist meine Kindheit.
Also meine schönste Erinnerung an meine Heimat ist die Familie, die Firma.
99 Menschen sind durch ihren Sonntag begleitet worden, der Flaschensammler genauso wie die Hebamme oder die Flüchtlingsfamilie. Gezeigt wird die 12-Stunden-Doku von 6 bis 18 Uhr zum Auftakt der ARD-Themenwoche. Der ARD-Vorsitzende Marmor will ein Ereignis schaffen.
Und dazu sagen wir machen mal was anderes. Wir gehen vom üblichen Schema ab und geben hier Deutschland viele Gesichter, die dokumentarisch dargestellt werden. Und ich glaube, dafür ist das öffentlich-rechtliche Fernsehen auch da, abzubilden, was ist. Eine besondere Anstrengung.
Die ARD-Themenwoche will den Begriff Heimat diskutieren im Fernsehen, Radio und online.
Wir wollen einen modernen Heimatbegriff präsentieren, einen positiven Wertewandel. Die Heimat ist insbesondere in bei jungen Leuten.
An der ARD-Themenwoche sind alle Landesrundfunkanstalten beteiligt. Los geht's am 4. Oktober mit Deutschland, dein Tag.
Bei der Tischtennis-EM im russischen Jekaterinburg gab es für die deutschen Mannschaften einmal Gold und einmal Silber. Die Herren verloren ihr Finale gegen Österreich knapp, die Damen gewannen 3:0 gegen Rumänien.
Zum dritten Mal in Folge holten die deutschen Frauen Gold. Das Finale war eine kurze Angelegenheit. Die deutschen Topspielerinnen Han und Shan hatten ihre beiden Matches gegen die Rumäninnen klar mit 3:0 gewonnen. Petrissa Scholja aus Berlin musste gegen Daniela Dodian in den 5. Satz, aber mit einer Energieleistung holte sie den Sieg. Eine Überraschung gab es bei den Männern. Dimitri Ovtcharov hatte seine beiden Einzel gegen die starken Österreicher zwar gewonnen, Patrick Franziska und Patrick Baum aber blieben ohne Sieg. Nach über 4 Stunden Spielzeit verlor Baum gegen Stefan Fegerl glatt mit 0:3 Sätzen im entscheidenden Match und damit wird Österreich überraschend erstmals Tischtennis-Europameister. Ohne Timo Boll reichte es für den 7-fachen Europameister Deutschland diesmal nur zur Silbermedaille.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 30. September.
Bis zum Samstag bleibt es überwiegend freundlich und trocken. Dafür sorgt das kräftige Hoch mit Zentrum über der Nordsee. In der Nacht ist es neben ein paar Wolkenfeldern häufig klar. Im Verlauf bildet sich allerdings regional Nebel oder Hochnebel. Nach dessen Auflösung gibt es morgen vor allem nach Westen hin viel Sonnenschein. In der Osthälfte ist es teils sonnig, teils wolkig. Nach Südwesten hin bleibt es windig. In der Nacht Tiefstwerte von 11 Grad an der Ostsee bis 0 Grad an den Alpen. Morgen werden im Bayerischen Wald 11, am Oberrhein 19 Grad erreicht. Am Donnerstag in Küstennähe zum Teil hochnebelartig bewölkt, sonst verbreitet sonnig. Am Freitag wenig Änderung, auch am Samstag noch überwiegend freundlich, in der Südwesthälfte kann es aber hier und da etwas regnen.
Wir sind wieder für Sie da um 22.35 Uhr. Thomas Roth hat dann diese Tagesthemen für Sie. Obdach im Baumarkt, die verzweifelte Suche der Kommunen nach Flüchtlingsunterkünften und automatischer Krieg. Experten fordern ein Verbot von Kampfrobotern. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.